liebe Profihörer und Rinnen, die neuen Massenmedien, könnte man sie nennen, also YouTube, Facebook, Instagram und Co., die erreichen ja schon sehr lange unglaubliche Klick- und Streamingzahlen. Von denen können die analogen Medien nur träumen. Und gleichzeitig werben sie damit, soziale Netzwerke zu sein, also Menschen zu verbinden, bei Einsamkeit Gesellschaft zu leisten und womöglich bei Depressionen die Stimmung aufzuhellen. Das aber kann abhängig machen, vor allem dann, wenn offline das Beziehungsnetz fehlt. So steht es in einer Studie der Psychologin Dr. Julia Brailowskaja von der Ruhr-Universität Bochum. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Facebook-Sucht, würden Sie das so nennen?
Ja, wenn man in Fachkreisen spricht, nennt man das Facebook Addiction Disorder, ein Begriff, der so aus dem Englischen stammt. Wobei allerdings mit dem Begriff Sucht man vorsichtig sein muss. Es ist bislang bei uns in Deutschland keine anerkannte Diagnose, die wir jetzt in einem standardisierten Manual finden würden.
Wie äußert sich denn diese Disorder, um mal bei dem englischen Begriff zu bleiben?
Innerhalb von 6 Symptomen oder Kriterien. Dazu gehört zum einen die Salienz, das heißt aktive kognitive Beschäftigung mit der Nutzung, dann Toleranzentwicklung, was bedeutet, man verbringt immer mehr Zeit auf der Plattform, um den gleichen positiven Effekt zu erzielen wie zuvor bei einer geringeren Nutzungsdauer. Stimmungsaufhellung heißt, man sucht Facebook immer dann auf, wenn man seine Stimmung verbessern möchte, schlecht gelaunt ist. Rückfälle in Fällen, in denen man bewusst versucht, die Nutzungsdauer zu kontrollieren, es aber nicht schafft und in alte Nutzungsmuster zurückfällt. Entzugssymptome psychischer und physischer Art, Nervosität, Ängstlichkeit, wenn man nicht in der Lage ist, dauerhaft online zu bleiben. Und interpersonelle Konflikte, die offline entstehen aufgrund der intensiven Nutzung.
Ich vermute mal, dass nicht jeder anfällig ist für diese Facebook-Nutzungsdisorder. Welche Umstände begünstigen eine, nennen wir es jetzt mal unwissenschaftlich, Sucht?
Natürlich ist nicht jeder dafür anfällig. Da gibt es aber Risikofaktoren, wie zum Beispiel hoher Alltagsstress oder auch das Fehlen von Offline-Unterstützung, der Mangel an sozialen Beziehungen in der realen, nicht virtuellen Welt.
Nun ist Ihre Studie nicht repräsentativ. Befragt wurden, und das ist ganz normal in der Psychologie, vor allem Psychologiestudierende. Ausgewertet haben Sie 309 Fragebögen. Trotzdem, für wie allgemeingültig halten Sie diese Ergebnisse?
Die Stichprobe hatten wir bewusst so gewählt, weil wir hatten bereits vermutet, dass Alltagsstress ein Risikofaktor sein könnte, der die Suchttendenz begünstigt. Und Studierende sind nun mal eine Gruppe, die einem hohen Stressfaktor im Alltag ausgesetzt sind, vor allen Dingen die Jüngeren, die vielleicht zum ersten Mal alleine leben, ihren Alltag managen müssen und gleichzeitig auch den Uni-Alltag zu bewältigen haben. Und deswegen hatten wir diese Gruppe gewählt. Natürlich ist es so, dass wir dadurch keine Aussagen über die Allgemeinbevölkerung treffen können. Allerdings ist es so, dass ich der Meinung bin, dass diese Ergebnisse auch sich auf die ältere Bevölkerung übertragen lassen. Insbesondere, weil wir bereits Anfang des Jahres eine Studie publizieren konnten, die mit Reha-Patienten arbeitete. Und da zeigten sich viel höhere Werte der Facebook Addiction Disorder als bei unseren jüngeren Teilnehmern.
Damit Ärzte Therapien entwickeln gegen eine solche Disorder, muss die Weltgesundheitsorganisation WHO tätig werden, die weltweit Krankheiten erst als Krankheiten anerkennt. Und die hat voriges Jahr zum Beispiel zwanghaftes Sexualverhalten zunächst als psychische Störung anerkannt. Und vor wenigen Tagen dann wurde also Sexsucht in Form zum Beispiel von übermäßigem Pornokonsum offiziell aufgenommen in die internationale Klassifikation der Krankheiten. Glauben Sie, dass die Facebook-Sucht da schon in Schlange steht und demnächst auch an der Reihe ist?
Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht. Ich denke, das wird noch einiges an Zeit dauern und wahrscheinlich wird es nicht die Facebook-Sucht sein, sondern abhängiges Mediennutzungsverhalten. Denn ich denke, unsere Befunde werden auch übertragbar sein auf andere Arten der sozialen Medien wie Instagram, Snapchat und was da gerade im Kommen ist. Deswegen denke ich, dass es eher um die Medien, die Nutzung sozialer Medien allgemein gehen wird, wenn das tatsächlich passiert. Und ich hoffe sehr, ich arbeite daran mit meinen Studien, dass genau der Bereich Aufmerksamkeit erhält.
Normalerweise erkennt man ja Kranke oder Süchtige daran, dass sie sich abseits der Norm bewegen. Aber gerade bei der Nutzung von sozialen Medien reden wir ja von einem Massenphänomen. Glauben Sie, das macht einen Unterschied?
Definitiv, auf jeden Fall. Denn Facebook, soziale Plattformen sind ja sehr leicht zugänglich. Bei anderen Suchtmitteln, bei Drogen, bei Alkohol ist es so, dass da Grenzen gesetzt sind und das auch in der Gesellschaft nicht anerkannt ist. Bei sozialen Medien, jeder nutzt es, man kann es von klein auf nutzen, wird auch, passiert auch. Und dementsprechend sind da die Grenzen natürlich verschoben und desto schwieriger ist es natürlich auch, suchtartiges Verhalten, eine pathologische Bindung wirklich zu erkennen, auch für die Betroffenen selbst und auch für diejenigen, die um sich herum sind.
Zu ihrer Studie über ungesunde Facebook-Nutzung, die Psychologin Dr. Julia Breilowskaja von der Ruhr-Uni Bochum. Ihnen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
Dankeschön, gleichfalls.